herzlich willkommen bei unserer 9. Folge unseres Zwei-Zimmer-Küche-Talk-Podcast der Immowelt. Ich habe heute zu Gast Herrn Henning Dieke von der Firma Cloudberry. Er ist Gründer und Gesellschafter dieser Firma mit dem Sitz in Köln. Mein Name ist Maximilian Oboth von der Immowelt und ich leite dort die Neubauabteilung. Herr Dieke, schön, dass Sie es geschafft haben und Zeit hatten für diesen Podcast. Heute widmen wir uns dem Thema Multi-Channel-Marketing zu. Und bevor wir damit anfangen, Herr Dieke, werfe ich Ihnen mal den Ball zu für eine kleine Vorstellung von Ihrer Seite aus.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Oboth, dass ich dabei bin, dass Sie mich gefragt haben. Mein Name ist Henning Dieke von Cloudberry, 46 Jahre alt, halber Finne, eine Firma, die sich nur auf Neubau- und Investmentimmobilien spezialisiert hat und trotz der Krise weiterhin auch Spaß an dem Tätigkeitsfeld hat.
Das hört sich gut an. Seit 25 Jahren habe ich gelesen, in der Immobilienbranche dabei. Erzählen Sie uns doch mal oder mir mal ganz kurz, wie sind Sie denn in die Immobilienbranche reingekommen und warum haben Sie sich denn auch gerade der Neubauvermarktung spezialisiert?
Ich bin gelernter Volkswirt oder studierter Volkswirt, habe aber immer Spaß am Vertrieb gehabt und auch in unterschiedlichen Vertriebsnebenjobs während meiner Studienlaufzeit. Und ja, mit als letzten Studentenjob bin ich bei einem Makler gelandet, bei einem kleinen regionalen Makler in Bonn. Und der erste Job nach dem Studium war dann direkt bei einem der größten Bauträger Deutschlands im Vertriebsmanagement, der damals Corpus Projektentwicklung Wohnen, die dann an 4, 5 verschiedenen Top-A-Standorten in Deutschland Neubauprojekte mit teilweise bis zu 500 Wohnungen realisiert hat. Und dann bin ich halt in der Branche kleben geblieben. Das hat mir viel Spaß gemacht, hatte dann war sehr lange bei 2 Firmen und habe seit 6 Jahren oder bald 7 eine eigene Firma.
Die Cloudberry, sehr schön. Wir sitzen direkt in Köln, also Nordrhein-Westfalen. Können Sie mal so ein bisschen speziell was zu dem Standort sagen in Nordrhein-Westfalen?
Ja, also da könnte man natürlich stundenlang drüber erzählen oder singen. Was man im Immobilien- und Neubaubereich sagen muss, ist, dass Köln einfach als einer der Top-7-Standorte und als Millionenstadt selber auch das Potenzial immer hatte für große Entwicklungen. Und im Projektentwicklungsbereich gibt es ja ein von bis. Das macht auch alles Spaß, ob man da 4 Doppelhäuserhälften baut oder ob man da ganze Quartiere entstehen lässt. Aber zum Sammeln von Erfahrungen und gerade um sich Gedanken zu machen zu dem Thema, was wir heute haben, ist es gut, wenn man eine Erfahrung aus mehr als mittlerweile, glaube ich, 17.000 Neubauimmobilien hat, die man im Vertrieb gemanagt hat und mit unterschiedlichsten Zielgruppen, mit unterschiedlichsten Wegen über die verschiedenen Zeiten hinweg betreut hat. Das hilft einem natürlich dann schon sehr und da ist Köln einfach sehr gut für. Das würde wahrscheinlich auch in London funktionieren, das würde auch in Berlin funktionieren. Es wäre vielleicht in Garmisch-Partenkirchen ein bisschen schwieriger.
Das heißt, Neubauvermarktung läuft bei Ihnen auf ETW, also Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Quartiersentwicklungen sind Sie wahrscheinlich auch mit dabei. Also Sie haben praktisch das ganze Sammelsurium in Ihrem Portfolio.
Genau, also Einzelvertrieb ist nur eine von den 3 Exit-Möglichkeiten, die wir betreuen und bearbeiten. Bei uns geht alles um Grundstücke und Neubau. Ob jetzt die Grundstücke entwickelt, verkauft werden oder entwickelt werden oder ob es der Globalverkauf ist an Fonds, Versicherungen oder ob es der Einzelvertrieb ist, das entscheidet immer die Projektphase und auch immer der Markt auch ein wenig mit. Aber alle 3 Bereiche bearbeiten wir mit unterschiedlichen Mitarbeitern. Das heißt, wir machen keinen Bestand, wir machen nur Neubau. Aber da machen wir tatsächlich alle verschiedenen Phasen mit.
Wie groß ist Ihr Team, Herr Dieke?
12 Leute mittlerweile und dieses Jahr werden noch 1 oder 2 folgen.
Sind Sie da auch so aufgestellt, dass Sie eine eigene Marketingabteilung haben oder ist das bei 12 Leuten in einer Firma wie bei Ihnen, dass jeder doch immer ein bisschen alles macht?
Ja, es ist ein bisschen verteilt. Also wir haben schon für Marketing 2 Hauptverantwortliche. Teil mache ich selber aus Leidenschaft auch mit. Aber mehrere Themen lösen ja auch die Einzelvertriebsmitarbeiterinnen zum Thema Lead-Generierung, Pflege der Portale und Ähnliches auch selbst. Das heißt, je nachdem, welche Aufgaben es sind, Produktgestaltung, die erste Öffentlichkeit oder dann später auch die Vorbereitung der Unterlagen für den Vertrieb oder dann die laufenden Kampagnen und so weiter, liegt bei uns in verschiedenen Händen. Immer da, wo die größte Qualifikation ist und wo auch der größte Nutzen daran auch ist. Also ich sage einfach mal so, der Makler vor Ort, wenn der keinen Zugriff darauf hat, zu bewerben, dass er am Sonntag auf der Baustelle sitzt, dann hat er einen großen Nachteil. Wenn da jemand anderes vergisst zu sagen, Sonntag ist die Baustelle offen und nicht bei Immowelt den Titel geändert hat, wo drin steht, kommen Sie Sonntag auf die Baustelle, dann steht er da und hat nicht die Kunden, die er haben möchte. Und dementsprechend macht es Sinn, diese Verantwortung auch diesem Mitarbeiter zu übertragen, gerade weil die CRM das ja mit einem Klick erledigt.
Sie haben ja gerade die große Herausforderung, dass sich Sie ja nur auf Neubo spezialisiert haben, verkaufen Sie ja vom Plan. Das heißt, am Anfang haben Sie den Grundriss und müssen die passenden Käufer, die Potenziale finden, um die einzelnen Wohneinheiten oder Reihenhäuser, was Sie auch gerade im Vertrieb haben, zu verkaufen. Heute wollen wir uns ja dem Thema Multi-Channel-Marketing widmen. Das ist ja so ein sehr großes Wort dafür. Es geht ja eigentlich um Marketing. Multi-Channel-Marketing bedeutet für alle Zuhörer nur, aus welchen Medien bediene ich mich oder welcher Media bediene ich mich, um möglichst viele potenzielle Käufer für mein Projekt zu bekommen und am Tagesende auch die Einheiten zu verkaufen. Wie würden Sie Multi-Channel-Marketing für Neubau definieren, Herr Dieke?
Erstmal grundsätzlich völlig verschieden von dem, was man in diesen ganzen großen Forschungsbereichen über die Jahre schon lesen oder sehen konnte. Immobilien funktionieren als nicht mobiles Produkt einfach anders. Und dementsprechend sind auch die Werbewege etwas anders. Nichtsdestotrotz lassen sich diese Ansätze, also was ist Multi-Channel, unterschiedliche Wege, die aktuellen, moderneren oder noch kommenden digitalen Wege im Vergleich zu traditionellen Medien, also klassisch der Baustellenberatung und der Zeitung oder der Öffentlichkeitsarbeit und. Über diese verschiedenen Wege lässt sich das natürlich schon transportieren. Was da aber wie funktioniert bei einem Gut, was man nicht von A nach B transportieren kann, wir kümmern uns nicht um Fertighäuser, das heißt, die Möglichkeit haben wir leider nicht, sondern wir können natürlich immer nur die Lage verkaufen, sind dann doch etwas anders. Also wenn Sie sagen, ich mache deutschlandweit eine Social-Media-Kampagne, wo drin steht, ich habe eine Wohnung, dann werden Sie viele Leads bekommen, aber die wenigsten werden in der Lage sein, Ihnen das Projekt quasi im Kölner Westen zu verkaufen.
Gibt es einen Kanal, wo Sie überhaupt nicht drauf verzichten können? Oder sagen Sie, das ist wirklich total abhängig von dem Projekt, was ich gerade in meinem Portfolio habe, in der Vermarktung?
Der Kunde entscheidet selbst darüber, wie er erreicht werden will. Und dementsprechend, wenn die Zielgruppe sich unterscheidet, also das Beispiel junge Familie, die das Haus kaufen will, ist eine völlig andere Zielgruppe als die Empty Nester, die aus ihrem Haus raus wollen und in eine barrierefreie Wohnung. Die haben ein sehr unterschiedliches Informationsverhalten. Tageszeitung als klassisches Medium liest fast keiner mehr, der jünger ist als ich. In meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Mitarbeiterkreis, die morgens im Pyjama runterlaufen, sich die Tageszeitung holen und dann erstmal eine halbe Stunde lang mit dem Kaffee lesen. Dementsprechend, wenn die Zielgruppe älter ist als ich ist und ich sag mal der 65, 70-Jährige angesprochen wird, dann ist das ist keine besondere Raketenwissenschaft zu sagen, dass eine andere Zielgruppe als die junge Familie, aber in der Auswahl der Werbewege in diesem Multi-Channel-Marketing muss man natürlich dann auch etwas verschieben. Bei der Frage des, was ist unverzichtbar, wir kommen jetzt gerade aus 2,5 Jahren Krisenzeit, durch die gestiegenen Zinsen, durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. Und in der Phase war es nicht die Zeit zu sagen, man macht weniger. Das heißt, im Zweifel muss man gucken, ob man über die verschiedenen Wege und über das noch mehr tun eben doch noch mehr Leute findet, die passen. Vielleicht auch mit weniger erfolgversprechenden Wegen, aber trotzdem sinnvollen Wegen, damit überhaupt ein Projekt erfolgreich realisiert werden konnte. Und das ist uns ganz gut gelungen, auch wenn das natürlich budgettechnisch eine gewisse Herausforderung ist.
Budgettechnisch, ne? Ich meine, Sie haben jetzt, nehmen wir mal ein Neubauprojekt, was Sie jetzt gerade in der Vermarktung haben, sind, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, 40 Wohneinheiten, passend für irgendwie alle Generationen, ne? Weil Sie haben ja angesprochen, unsere Generation, wir hatten vorhin noch mal drüber gesprochen, wir werden dieses Jahr beide 47 Jahre alt, unsere Generation läuft nicht mehr mit der Zeitung in der Hand rum. Es gibt welche, die tun das, aber es gibt halt nicht mehr so viele, ne? Und dann gibt es in diesem Haus, die sie suchen, junge Leute, die wahrscheinlich gerade vielleicht auch ein Startup gegründet haben oder erfolgreich schon nach der Universität den ersten Job haben. Also es ist so ein Haus, wo alle Generationen auffindbar sind, ne? Und jetzt sprechen wir vom Budget. Wie kalkulieren Sie dieses Marketingbudget für sich? Das ist natürlich nicht einfach, ne? Weil Sie wollen ja dann doch irgendwie Multichannel alles bedienen oder fangen Sie erstmal nur mit einem Kanal an, beobachten, wie dieser Kanal funktioniert? Oder sagen Sie, Mensch, ich habe hier so ein Mehrgenerationenhaus, wo wirklich viele reinpassen, ja, weil Zweizimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen, Familien, ich beschieße gleich eigentlich komplett alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen.
Das ist ein bisschen ein Reihenfolgethema. Wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir sehr viel kommunizieren vor der reinen Vertriebsphase. Wir nennen das erste Öffentlichkeit und Presale-Phasen, wo wir versuchen, die Bekanntmachung dass etwas gebaut wird, sehr früh auch aktiv anzugehen. Das heißt, klassisch im Rahmen der Baurechtschaffung, Informationsveranstaltungen, mit der Presse zusammenarbeiten, das Projekt vorstellen, aber auch spätestens ab 6 Monate vor Vertriebsstart mit Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords schon mal eine Bekanntheit zu erzeugen. Allen Werbemaßnahmen, die wir haben im Multichannel-Marketing vorausgestellt ist, die Leute müssen erfahren, dass es unser Produkt gibt. Wie man die Leads bearbeitet und wie das Produkt danach oder wie es gestaltet wurde, dass es gut ist und man das dann kommuniziert, ist ein zweites Thema. Erstmal müssen die Menschen das erfahren bei diesen deutlich unterschiedlichen Informationswegen. Wir starten dann dementsprechend mit den Maßnahmen, wie gerade aufgeführt. Aber zum Start selber wäre es sehr fahrlässig, nicht in einer jetzigen Phase, nicht alle wesentlichen Kanäle gleichzeitig zu starten. Spielerisch habe ich das schon natürlich das eine oder andere Mal gemacht, dass ich das eine oder andere eine Woche oder 10 Tage vor dem anderen gestartet habe, um zu gucken, nutzen die Leute nicht teilweise die gleichen Kanäle oder ähnliches oder auch mal einen Newsletter voranzustellen, aber quasi darauf verzichten und sagen, ich mache jetzt mal 6 Monate das und 6 Monate das, dafür ist nicht die Zeit.
Es fällt in letzter Zeit immer wieder häufig das Wort oder der Kanal Meta, ne? Also alles, was mit Facebook und Instagram zu tun hat und zusätzlich dann noch ein bisschen LinkedIn-Werbung, und wird gesagt, Mensch, das wird gerade der einzige Weg sein, ich brauche gar nichts anderes mehr, ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch mich auf die Social Media konzentrieren. Glauben Sie, dass es der richtige Weg ist, oder... Weil dann kommen wir ja so ein bisschen ab von diesem Multichannel-Marketing und gehen dann nur in eine Richtung. Glauben Sie daran?
Noch glaube ich nicht daran. Also wir messen das Marketing in der Regel an 2 Stellen. Wir schauen, wie viele Leads und zu welchen Kosten generieren wir die, also klassisch Cost per Lead. Und wir messen die quasi Customers Acquisition Costs, die CACs, CACs. Und das sind die beiden wesentlichen Merkmale, auf die ich vertraue. Die Leads selber, egal wie vehement qualifiziert werden und als qualifiziert genannt werden, sind natürlich deutlich günstiger. Deutlich günstiger als über die klassischen Portale, auch deutlich günstiger als quasi das aufwendige Baustellenmarketing, sind aber für mich bei den Kosten, die ich brauche für Käufer, noch lange nicht bei dem Niveau, was die anderen Wege einem so liefern. Also wir messen jeden Lead-Kanal, 14 verschiedene Disziplinen von Lead-Kanälen, und der Bereich Social Media hat uns, glaube ich, dieses Jahr schon um die 160, 170 Leads gebracht, die aber bisher bis auf eine Ausnahme noch nicht zu einer Besichtigung geführt haben. Kann natürlich noch passieren, ist bei 6 Wochen aber sehr ungewöhnlich, und dementsprechend, wenn ich das dann vergleiche mit der Qualität, wenn über eines der Portale zum Beispiel Anfragen kommen und ich aus 40 bis 50 Anfragen 7 Besichtigungstermine und einen Käufer generiere, dann ist das natürlich etwas völlig anderes. Die Frage wird sein, wie viel günstiger ist es, ist doch eine Qualitätserhöhung in diesen Social-Media-Strategien oder den Meta-Strategien möglich? Wir haben dabei gerade aktuell, glaube ich, 5 bis 7 verschiedene Anbieter auch im Test und machen es auch selber. Ich werde mal gucken, was die Erkenntnisse daraus sind.
Also wir sprechen ja immer von dieser ganzen Meta-Werbung. Das ist ja eigentlich so diese Push-Werbung, nach draußen rauszugehen, ne? Da sitzen ja die latent Suchenden, wie wir das immer nennen, ne? Also ich sitze auf meinem Sofa und kriege dann eins von ihren Neubauprojekten auf Facebook und Instagram, wenn ich in ihre Zielgruppe reinpassen sollte, ne? Wie ich das angeteasert, ohne wahrscheinlich gerade darüber nachzudenken, eine Wohnung zu kaufen als Kapitalanlage, so, ne? Also ich kriege halt den Push gesetzt, ne? Da ist natürlich die Frage, und ich glaube, durch den Push hat man natürlich die Möglichkeit, Leute zu finden, die vielleicht jetzt aktiv gerade nicht nach einer Wohnung zum Kauf suchen. Aber, und das ist, glaube ich, auch Ihre Herausforderung in den jetzigen Zeiten, weil Sie vorhin auch die Krise angesprochen haben, wir haben natürlich immer noch vergleichsweise hohe Zinsen glaube ich, 6 Jahren davor, ne? Dass sie jemanden finden, der genügend Eigenkapital mit sich bringt. Das ist halt immer die schwierige Situation. Ich möchte mir auch gerne eine Eigentumswohnung kaufen oder mehrere haben, aber mir fehlt natürlich das gewisse Eigenkapital dafür, um mir das zu leisten. Und dafür draußen in Deutschland gibt es noch welche, die haben das Eigenkapital, die aber jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht auf der Suche sind, weil sie sagen, Mensch, ich bin vielleicht auch noch so jung, ich habe zwar gerade wieder geerbt, aber möchte gerade nicht kaufen und sehe dann natürlich ihr Projekt und werde dadurch so ein bisschen getriggert. Das ist natürlich eine Riesenchance. Oder ich suche und kenne ihr Projekt. Man spricht ja auch immer so von der von der Marketingstrategie, dass man möglichst oft auch immer wieder sichtbar ist, ne? Diese 7 Touchpoints zu finden, ne? Dass man halt sagt, ich bin zwar auf der Suche, aber ich kann mich doch gar nicht so richtig entscheiden und sehe dann wieder eins immer ihrer Projekte, ne? Ich habe schon gesagt, Mensch, zu meiner Frau finde ich ja toll das Projekt in Köln, ne? Aber ich weiß, bin mir noch nicht sicher, wollen wir denn da wohnen, und immer wieder sehe ich ihr Produkt und irgendwann stelle ich vielleicht auch die Anfrage, ne? Das ist natürlich auch immer die Königsdisziplin, das zu schaffen.
Bleiben wir bei dem Punkt von vorhin auch, man muss anzeigen, dass man was zu verkaufen hat. Ich glaube, jemanden zu pushen zu einer Immobilienentscheidung, auch eine Kapitalanlage-Immobilie, ist nicht so ganz einfach. Also wenn ich einen neuen Chai Latte oder ein neues iPhone oder auch von mir aus einen neuen Typ irgendwie sehe, dann können mich die Bilder zu motivieren, zu sagen, ich beschäftige mich damit irgendwie noch näher, ich finde das irgendwie geil, vielleicht bestelle ich sogar den Tee oder den Energy Drink direkt sogar auf einen Klick, weil das eine Investition ist, die überschaubar ist, ne, wo man auch nicht so viel falsch machen kann. Bei dem Thema Social Media wird die Frage sein, ist das einfach ein neuer Weg, der Leute einfach informiert darüber, es gibt ein Produkt und damit ein Interesse weckt, sich damit zu beschäftigen in der Region und danach ausführlich über die Webseiten und so weiter, um dann in Kontakt zu kommen? Oder ist das, was im Moment sehr viel versucht wird, was bei anderen Branchen sehr gut funktioniert, ist es, entsprechende Funnels aufzustellen und die Leute mit kurzen Fragen zu einem schnellen Lead zu überzeugen, ist das ein erfolgversprechender Weg? Ich bin mir da noch sehr unsicher. Ich teste es aber ehrlich gesagt auch schon seit 16 Jahren, glaube ich, immer wieder. Und ich erinnere mich, dass wir einen Partner hatten in München, die relativ viel Geld ausgegeben haben für Werbung und die damals Facebook-Account hatten und dann irgendwie mal sagten, für 100.000 Euro ungefähr haben die ausgegeben dafür. Und waren Bauträger, auch ein größeres Region. Dann fragte ich irgendwann die Marketingleiterin, wie läuft das denn bei euch? Dann sagte sie, ja, wir haben 25 Follower, das sind 24 Mitarbeiter und eine Verrückte. Und dafür hatten sie 100.000 Euro.
Das ist eine schöne Antwort.
Seitdem teste ich das immer wieder. Immer wieder auch, welche neuen Wege irgendwie funktionieren und auch im Bereich Social Media. Mir fehlt noch der Beweis tatsächlich, dass das möglich ist, mit einem kleineren Budget qualifiziertere Leads zu bekommen. Ich bin da aber offen für und habe schon tatsächlich auch positive Erfahrungen, dass das Thema Bekanntheit an den Standorten darüber ähnlich gut wie über Google gesteuert werden kann. Und das ist ein Thema, ich sag mal, Suchmaschinenoptimierung oder auch Google AdWords, dass das erfolgreich im Mobilmarketing eingesetzt werden kann, das ist nichts Neues. Das machen wir schon seit, ich glaube, wahrscheinlich bald einem Jahrzehnt. Das kann Meta vielleicht auch so.
Suchmaschinenoptimierung ist ja gar nicht so einfach, ne? Weil sie starten ja mit einem Neubauprojekt, bauen dann eine Landingpage mit dem gewissen Content, den richtigen Suchmaschinenoptimierungs-Keywords, ja, die man dafür benutzt, und man möchte ja auch relativ schnell ein Ranking haben. Und das Ranking in Köln für ein Neubauprojekt, also Suche Neubauprojekt in Köln, um dort mit ihrem Neubauprojekt zu listen, ist ja gar nicht so einfach, dass man da schnell gefunden wird. Ja. Aber es ist trotzdem auch ein Channel für Sie, wo Sie sagen, ich habe eine Landingpage und möchte die Suchmaschinen optimiert haben.
Jedes Projekt bei uns hat eine eigene Landingpage. Alle werden individuell verschlagwortet. Es ist in Köln-Zentrum vielleicht komplizierter, als wenn man jetzt im Umland in Bornheim oder Königswinter das macht. Da ist es relativ einfach. Am Ende ist natürlich rechtzeitig damit zu starten das Wichtigste, damit die Algorithmen laufen können. Das heißt, ich mache das nicht am Tag des Vertriebsstarts, sondern ich mache es im besten Fall 9 Monate vorher. In einer Stadt wie Köln oder Berlin einfach ganz oben als Neubauimmobilie Köln gefunden zu werden, glaube ich, rettet aber die Welt auch gar nicht. Also das Immobilienprodukt ist auch hier wieder gekennzeichnet, dass die Leute gewisse Lagen gut finden. Da kann ich jetzt über Städte wie Köln oder Rhein-Main-Gebiet ein bisschen mehr erzählen als über Berlin, wo ich nicht so viel tätig war. Aber in Köln gibt es dann schon auch Schlagwörter, in denen es leichter ist, quasi auch oben angezeigt zu werden. Wenn ich jetzt gucke, die einzelnen Projekte, die wir haben, glaube ich, im Moment 13 aktuell im Vertrieb und einige in Vorbereitung. Von denen sind wir auf der ersten Seite mit Nennung des Stadtteils oder wenn es im Umland ist, immer auf der ersten Seite vertreten, auch ohne zusätzlich Geld auszugeben, einfach durch das rechtzeitige Bekanntmachen. Und nur tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ich will den Kunden, der nur allgemein Köln Neubauwohnungen kaufen, ansprechen, dann ist es vielleicht schwierig oder teuer. Dann muss man AdWords dazu nehmen und ich weiß auch gar nicht, ob das der Weg ist. Hab auch da schon genügend Versuche gemacht und kann nicht sagen, dass das tatsächlich ein Weg war, kostensparend an bessere Leads zu kommen.
aber den Sie auch nutzen, Paid Marketing bei Google. Ne? Also Sie schalten auch AdWords?
Machen wir auch. Automatisch vor den Projekten erstmal Grundbekanntheit schaffen, Seite aufsteigen lassen, ist wichtig. Wir starten, glaube ich, nächste Woche eine neue Kampagne in einem für uns etwas fremden Produkt, weil wir eigentlich nur Verkauf machen. Aber hier haben wir ein großes Projekt mit Servicewohnen in der Vermietung, wo wir auch da quasi in Köln und im Umland gezielt nach Servicewohnen und betreutem Wohnen quasi Google-Kampagnen fahren als klassische AdWord-Kampagnen.
So, wenn man das jetzt mal so alles hört und mal vor 10 Jahren schaut, also vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach vorne, vielleicht sogar 20 Jahre zurückgeht, ist ja Ihr Marketingbudget, korrigieren Sie mich, wahrscheinlich verdreifacht oder vervierfacht zu 10 Jahren dazu vor. Also ich meine, Sie haben ja jetzt ganz viel aufgezählt. Ne? Wir haben Google-Kampagnen, wir haben SEO, die Sie wahrscheinlich in-house machen. Dann haben wir Social Media, alles, was mit Meta zu tun hat. Dann kommen die Portale auch noch ins Spiel. Dann haben wir die Baustellenwerbung. Dann haben wir Off-Marketing, also PR, das heißt auch alle Zeitungen, die Sie bedienen. Wenn ich das so, das ist ja ein gigantisch großer Kostenbereich, der sich da langsam aufbildet. Können Sie ungefähr sagen, pro Projekt, wo Sie da so mit so einem Marketingbudget liegen?
Also pro Projekt ist es ganz schwer zu sagen. Es ist eher so prozentual zu messen und das geht bei ganz kleinen Projekten nicht. Aber ich sage mal, Projekte ab 15, 20 Einheiten wären vor der Krise, wären die externen Marketingkosten irgendwo im Bereich 0,8% des Projektvolumens, hätten die gelegen, abzuwickeln. Da sind wir leider jetzt 0,5 Punkte drüber. Das heißt, wir sind irgendwo in den Projekten zwischen 1,1 und 1,7%. Was natürlich, wenn das aus einer Marktprovision bezahlt werden will, auch kein großer Spaß ist. Da muss man sich halt anpassen. Da muss man in der Krise vielleicht auch einfach mal durch. Oder man muss im Zweifel mit dem Auftraggeber Lösungen finden. Ich bin schon immer ein Fan davon zu sagen, wenn ich ein gutes Produkt habe und ich habe einen entsprechenden Kaufpreis, dann ziehe ich den auch durch. Aber wenn ich mich um andere Sachen mehr kümmern muss, um mehr Leute zu erreichen, um mehr Service und mehr ähnlich, dann sollte man den Weg auch gehen. Und das hat tatsächlich in den letzten 2 Jahren sehr erfolgreich funktioniert, dass wir gesagt haben, wir zweifeln nicht an unserem Produkt, sondern wir überlegen uns, was müssen wir dafür tun, um das auch zu verkaufen. Und da gehört leider auch so ein Budgetthema mit dazu. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass alle Sachen teurer geworden sind. Oder aber einer der Marketingkanäle, Sie hatten vorhin danach gefragt, der oft weniger bedient wird. Wir arbeiten sehr viel mit der Zusammenarbeit mit Presse im Bereich nicht Anzeigenschaltung, sondern einfach Öffentlichkeitsarbeit. Die Leute interessieren sich ja, was in der Nachbarschaft passiert. Und dementsprechend, ich glaube, in 2024 hatten wir 12 halbseitige Artikel in den Zeitungen mit Projektvorstellungen, die immer dazu führen, dass direkt danach 6.53 Uhr erste Anfrage, 6.57 Uhr nächste Anfrage, 6.58 Uhr nächste Anfrage, ganz viele Leads kommen, die man eigentlich mit Zeit, Liebe und Kommunikation erreichen kann. Und auch das Thema Baustellenwerbung. Ich erinnere mich, dass wir vor 15, 20 Jahren manchmal 30, 40, manchmal so 100.000 in Baustellen ausgegeben haben. Das haben auch ein, zwei von den Größeren, die jetzt leider den Markt verlassen haben oder verlassen mussten in den letzten 2 Jahren, haben da sehr viel Energie reingesteckt. Ehrlich gesagt, bei Flyer-Alarm ein gutes Banner, ein Banner kostet 46 Euro bis 57 Euro. Die kann man regelmäßig austauschen, mehrere machen und dann spart man an der Seite, ohne irgendeinen Nutzen zu verlieren, spart man Geld und kann sogar noch ein bisschen aktueller sein. Das heißt, neu an den Kosten ist eigentlich eher, dass natürlich aus diversen Gründen nicht nur Portale, sondern auch Social Media auch einfach größere Budgets irgendwie verschlingen. Ich kann mich auch noch erinnern an vor 20 Jahren oder 18 Jahren, dass manchmal Leute Immobilienprojekte mit einer 10.000 oder 20.000 Euro Anzeige in irgendwelchen Lufthansa-Magazinen oder Ähnliches beworben haben. Das ist ziemlich aus der Welt verschwunden. Wahrscheinlich schade für die, die die Zeitungen verkaufen. Die letzten Sachen, die man sieht, sind meistens Verzweiflungstaten. Und ich glaube auch nicht, dass da messbare Erfolge irgendwie zu finden sind, wenn ich nicht gerade in der Zielstadt des Flughafens ein 5.000-Wohnungen-Projekt gerade bekannt machen möchte und ein Grundrauschen haben will.
Ja, ich hatte mich letztens mit einem Makler unterhalten, der sprach von Summen von 20.000 Euro oder damals noch Marktzeiten der Euro, das war, glaube ich, so der Schnitt, wo es ja aber nur eine Ausgabe gab, ne? Also sie haben 20.000 Mark bezahlt und waren in einer Ausgabe zu finden. Und heute bedienen sie sich, ne? Also für 20.000, nehmen wir es jetzt mal Euro oder 10.000 Euro, können sie im Monat Multichannel Marketing, glaube ich, schon ganz gut ihre neue Zielgruppe erreichen für ihre Nova-Projekte. Aber was ich jetzt auch so mitbekomme, es ist doch auch schon ganz schön viel Zeit und Arbeit für sie zu investieren, um sich zu überlegen, welche Kanäle bespielen sie. Das heißt, wann fangen sie mit ihrer Strategie an? Sie hatten vorhin gesagt, 9 Monate vorher hätte ich gerne eine Landingpage, um im SEO-Bereich nach vorne zu kommen. Haben Sie denn häufig diese Chance 9 Monate vor Vertriebsstart oder bekommen Sie, also wann bekommen Sie Ihre Projekte in den Vertrieb? Was für eine Vorlaufzeit haben Sie denn?
Ist ganz unterschiedlich. Es gibt manche Projekte, die wir tatsächlich, wo wir 5 oder 7 Jahre Vorlauf haben, weil wir schon bei der Grundstücksankauf und Entwicklung begleitet haben. Und dementsprechend gerade mit Partnern, mit denen man schon mehrere Jahre zusammenarbeitet, klar ist, man auch zusammenarbeitet. Ich stehe ja sonst auch im Wettbewerb, das heißt, größere Konzerne oder Bauträgerfirmen müssen teilweise auch später pitchen und schauen, wer passt denn da gerade. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Dann ist es natürlich ein bisschen komplizierter, wenn der Markt da selber was ausführt. Man kann das aber im Rahmen des Bauträgers natürlich selber auch für den aufsetzen. Das ist ja einfach nur eine Absprache und wer kümmert sich darum? Das heißt, das Thema Lead-Generierung, erste Öffentlichkeit und Ähnliches bieten wir tatsächlich sogar auch als Leistung für Bauträger an, die uns im Zweifel gar nicht später selber beauftragen oder es noch nicht wissen oder auch eigene Mitarbeiter haben. Denn auch in der Phase kann man da gut beraten. Und wir arbeiten tatsächlich nicht nur provisionsabhängig, sondern wir arbeiten auch mit Beratungshonoraren im Bereich der Produktentwicklung und auch in dem Bereich der quasi ersten Lead-Generierung. Wir hatten bisher noch nicht den Fall, dass wir danach dann 1.000 Kunden an jemand anderen abgeben mussten. Bisher kam es noch nicht zu, aber ich biete das an und freue mich natürlich, wenn wir die Sachen selber bis zum Ende und zum Notar bringen können.
Das heißt, Sie sind auch schon relativ häufig ganz am Anfang dabei, ne? Also das heißt, bei der Planung, was wird da jetzt eigentlich raufgesetzt? Wie viel Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung? Was ist die Zielgruppe wahrscheinlich? Und daraufhin rattert das bei Ihnen nachher Marketingstrategien, welche nutze ich und welche haben auch gut funktioniert. Von diesem Sammelsurium von Marketingstrategien, die wir jetzt gerade alle besprochen haben. Gibt es da ein oder zwei, also mal angenommen, Sie hatten ein ganz, ganz, ganz kleines Budget, ja, aber haben total Bock auf dieses Projekt, sagen, das gehe ich an und mit diesen 2, 3 Marketingmaßnahmen, ja, weil mein Budget so gering ist, kriege ich das hin. Ja, das ist jetzt Ihre Challenge für morgen. Ich bringe Ihnen morgen ein neues Projekt auf. Was würden Sie definitiv machen?
Also was das Thema, die geringste Budgets bei größten Nutzen angeht, ist tatsächlich das Event auf der Baustelle oder die Beratung an der Baustelle selber. Ob das jetzt die Nachbarschaft ist, ob das jetzt allgemeine Öffentlichkeit ist, ob das mit Berichterstattung oder ohne ist, ob das die klassischen Sonntagstermine sind. Natürlich das Effizienteste. Dafür muss man auch Personal bereitstellen. Das muss auch Spaß haben daran. Und Sie können sich vorstellen, wenn Bewerbungen reinkommen, man sagt denen, bei uns arbeiten auch sonntags, dass da nicht alle Hurra schreien und genügend sagen, das möchte ich nicht. Aber die können ruhig dann zur Postsparkasse gehen oder Ähnliches. Uns ist das halt Teil des Jobs und die Öffentlichkeitsarbeit danach ist vom Budget das Beste. Ich glaube, wenn es ein kleines Projekt ist, könnte man wahrscheinlich auch sagen, man reduziert irgendwie in den Portalen und geht nicht in die 3 relevanten rein, sondern man reduziert da, was einfach einen großen Teil der Kosten, also wir sind ja eine kleine Firma, aber wir haben selber über 40.000 Euro Portalkosten im Monat. Das muss man halt auch erwirtschaften. Das ist also nur die externen Kosten. Da müsste man dann wahrscheinlich überlegen, reicht vielleicht nicht eins. Ich glaube, dass es in der jetzigen Phase sehr, sehr schwierig ist. Aber klar, kleines Projekt, gut am Point of Sale, in der Öffentlichkeit, da kann es auch sein, dass es sich so oder so verkauft. Oder wir haben ein Projekt jetzt sehr erfolgreich gestartet, haben wir über 50% verkauft vor Baubeginn, in einer relativ kurzer Zeit, in einem guten Standort in Köln. Da waren das ja Bestandskunden alleine zu haben. Ein großer Hebel, wenn man ein paar Jahre aktiv ist in dem Markt und sich nur im Bereich Neubau auseinandersetzt und dann einfach auch auf einen Schlag 8.000 oder 9.000 aktiv Suchende ansprechen kann, zu sagen, wir haben hier ein kleines, feines Projekt mit 18 Einheiten, wollt ihr euch das vorab mal anschauen, dann kommen auch daraus tatsächlich die ersten Erfolge schon, bevor ich in die großen Kosten reingehe, in die großen laufenden Kosten. Was ich nie sparen würde, was aber Gott sei Dank auch etwas günstiger geworden ist, ist das Thema Darstellung der Produkte. Das heißt, das ist ja das Thema Materialien, die meistens ja nur einmal erzeugt und später angepasst werden. Da sollte man nicht sparen. Die Leute möchten, wenn man etwas vom Plan kauft, möchten sich auch vorstellen können, wie das aussieht. Und dementsprechend sind einfach gute Visualisierungen, teilweise auch Filme oder, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, andere technische Möglichkeiten, sind super entscheidend. Und ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan von einer ganz billigen Maßnahme, an jedem Grundstück am Anfang ein Dreieck aufstellen, eine Visualisierung genau aus dem Blickwinkel, wo der Kunde steht, besorgen, die auf dem Bauzaunbanner und dahin hängen. Und wenn man da mit dem Kunden steht und sagt, so sieht das später aus, ist das immer noch ein ganz großer Teil der Neubau-Vertriebsmarkt.
Das ist noch old fashion, aber richtig gut. Und ich glaube, dass die Anfragen, die direkt über das Baustellenschild kommen, ich glaube auch, korrigieren Sie mich, aber zu 90% fast die besten Anfragen sind. Derjenige kennt die Lage, Ja, der kommt wahrscheinlich aus der Gegend und möchte unbedingt dort kaufen. Und wenn Sie das jetzt gerade sagen, Visualisierungen sind total wichtig, lassen Sie uns da mal reinspringen in das Thema. Es gibt ja verschiedene Arten der Visualisierung. Es gibt ja auch 360-Grad-Rundgänge oder Darstellungen oder es gibt auch die berühmte VR-Brille, mit der wir die ich jetzt in einigen Projekten schon mal wieder gesehen habe, die genutzt werden. Gibt es da Tools, wo Sie sagen, unabhängig von dem, was Sie mir gerade genannt haben, an der Baustelle, wenn Sie das Marketingbudget dafür hätten, ne, alle Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, sind doch recht teuer, immer noch sehr teuer, und Sie hätten jetzt eine andere Wundertüte von mir mit einem Riesenbudget, was würden Sie denn auf jeden Fall nutzen und sagen, Herr Obert, da greife ich zu?
Also die im Moment eigentlich teuersten Maßnahmen, die aber am allerbesten wirken und ankommen, sind sehr gut gemachte Immobilienfilme. Da sind Sie, kommen Sie unter 15.000, 20.000 Euro, kommen Sie gar nicht parat für einen 3-Minüter. Und nach oben können Sie auch weit, weit, weit mehr ausgeben. Bei großen Projekten sind Flatfinder, also Wohnungsfinder, wo man sehen kann, wo befindet sich die Wohnung. Also wenn es Projekte sind, die mehr als 40 Wohnungen haben. Die sind leider auch nicht billig in der Erzeugung, vor allem wenn die gut gemacht sind. Super wichtig und wertvoll. Beim Thema VR, also hätte ich viel, viel mehr Zeit, dann wäre ich vielleicht auch ein Gamer, dann würde ich mich wahnsinnig gerne mit selber irgendwie herumschlagen. Im Vertrieb von Neubauimmobilien habe ich auch das jetzt mittlerweile, glaube ich, das erste Mal war in Mainz im Winterhafen vor 17 Jahren eine richtig gute quasi VR-Situation schon vorgestellt bekommen. Also das ist gar nicht so neu eigentlich. Und natürlich hat sich da auch einiges verändert, krankt in der Regel eigentlich an zwei Wegen. Der Käufer selber hat, vor allem wenn er älter ist als ich oder wir, gar nicht so Interesse, das so auszutesten. Da gibt es Situationen mit Schwindel, das ist dann auch mal alleine. Das heißt, sie müssen das als Gruppenthema zur Verfügung stellen. Das ist bei VR nicht so ganz einfach. Kann sein, dass es noch kommt, aber das habe ich vor 20 Jahren gedacht und es kam bisher noch nicht. Also es kam bisher noch nicht, das Gruppenerlebnis in so einem Holodeck rumzulaufen und das Neubauprojekt zu erleben. Deswegen sage ich, der Projektfilm ist extrem wertvoll und gut. Der stellt das schon vor. Der stellt das quasi passiv vor, nicht so aktiv, wenn ich reintrete. Und deswegen ist tatsächlich das Thema VR und Augmented Reality aus meiner Sicht ist deswegen nicht erfolgreich gewesen in unserem Bereich und wird immer nur eine Art Spaten-Spielzeugthema sein. Mit viel zu viel Geld macht das natürlich schon Spaß. Aber darauf würde ich im Moment in jedem Projekt verzichten, sondern eher sagen, Wohnungsfinder, transparente Kommunikation, quasi immer eine gut gemachte Webseite, gute Visualisierungen. Und ich würde eher ein Oldschool-Modell in den Vertriebscontainer stellen, als zu sagen, ich gebe nochmal 15.000 für irgendeine VR-Sache aus.
Ja, ein Modell ist auch super. Direkt vor Ort in unserem Container oder bei Ihnen im Büro wahrscheinlich mit dem Kunden durchgehen. Das haben wir früher genutzt, wo ich noch auf der Seite des Maklers war. Ich habe ja auch ein paar Jahre lang Neubauwohnungen verkauft. Und das Modell habe ich immer geliebt. Ne? Sie konnten mit dem Kunden rumgehen, konnten zeigen, Mensch, guck mal, da ist die Wohnung, ne? Da ist der Sonnengang. Das hat die Kunden schon total abgeholt. Ich fand das total interessant, was Sie gesagt haben wegen dem Videofilm. Wenn Sie den gedreht haben, was für Kanäle nutzen Sie denn erfolgreich, um diesen Film an die breite Masse zu bringen? Ist da dann Meta der richtige Punkt oder welche Kanäle nutzen Sie? Weil bei YouTube das hochzuladen, na gut, da finde ich das natürlich nicht. Ne?
Also tatsächlich startet nächste Woche diese Facebook-Kampagne für das Servicewohnen auch mit einem neuen Film, den wir dafür erstellt haben.
Ah ja, cool.
Das heißt, wenn wir in 3 Wochen sprechen, kann ich Ihnen noch mehr dazu erzählen, wie erfolgreich das bei Meta funktioniert hat.
Das ist das erste Mal bei Meta mit dem Film?
Dass wir damit quasi starten. Also natürlich haben wir schon irgendwelche Reels und ähnliches hoch und runter, aber jetzt tatsächlich ein Projekt Start zu begleiten, vor Veröffentlichung in Portalen und Co. über so eine Art quasi Meta-Kampagne mit Verwendung eines Films, ist jetzt gerade für uns eine neue Erfahrung. Also natürlich muss es auf der Webseite sein und es muss dem Kunden selber vor Ort auf dem Monitor oder auf dem iPad oder ähnlichem erlebbar sein. Das muss man, also man muss es zeigen können, was man hat. Das wäre sonst schade. Die Webseite ist schon das wichtigste Element, würde ich sagen. Teilweise kann man es in Portalen ja auch verwenden. Aber wir hatten vor 2 Jahren auch auf einer Messe das mal im Einsatz bei einem Vortrag, den ich gehalten habe. Und tatsächlich haben nach dem, ich fand auch sehr schön gemachten Film von einer Düsseldorfer Firma, haben 300 Menschen geklatscht. Also die Leute sind nicht immer ganz so begeistert. Ich glaube, das liegt auch nicht nur an mir. Ich glaube, ich mache das vernünftig. Meinen anderen Leuten geht es neben mir genauso. Aber da waren die richtig einfach angetan. Haben das einfach das in Hochauflösung, in groß, in einem sehr gut gemachten Film einfach auch dann belohnt. Es ist wie immer Multichannel. Gucken, wo passt das sinnvoll hin? Wo habe ich die Audience? Wenn ich das extra bewerben muss, an welcher Stelle ist mein Kunde, möchte sich informieren? Und dann zeige ich ihm auch natürlich das, was ich habe. Und jetzt in der Vorab-Info für dieses Servicewohnen zum Beispiel, die jetzt die Kunden bekommen haben, die letzten 2 Jahre vorgemerkt waren, aus diesen verschiedenen Lead-Generierungsquellen, die wir hatten. Und die sagten, wir wollen da ganz schnell da rein. Die haben alle die Info letzten Freitag bekommen. Auf unserer Webseite findet man einen kurzen Film. Und ich glaube, der wurde schon irgendwie 280 Mal abgerufen. Dementsprechend, und das nur bei 160 Menschen oder 180 Menschen, die angeschrieben wurden.
Nutzen Sie eigentlich Kampagnen wie Coming Soon, dass Sie, weiß ich nicht, vielleicht 2 Monate bevor der Vertrieb startet oder 3 Monate, vielleicht gibt es da bei Ihnen auch eine zeitliche Begrenzung, wenn Sie damit starten. Nutzen Sie das? Und wenn ja, ich kenne das auch nur aus meiner Tätigkeit noch in der Maklerei, war das immer so ein sehr schwieriger Punkt im Neubaubereich, ne? Weil wir haben halt auch mit Coming Soon-Kampagnen gestartet. Und da, wo ich gearbeitet habe, wir hatten dann, wie bei Ihnen auch, also wir haben nicht selber gebaut, sondern wir hatten Bauträger, wo wir dann die Einheiten vertrieben haben. Und dann ging das in diese Coming-Soon-Kampagne, dann hatten wir die ersten Kontakte, haben mit den Kunden gesprochen, haben gesagt, Mensch, das Bauprojekt, das startet dann demnächst, was suchen Sie denn wirklich? Und haben die alle dann mit aufgenommen. Ne? So. Und im Nachhinein, wir haben den Kunden gesagt, ja, wir starten mit dem Verkauf in 2 Monaten, ne? Sie sind natürlich dann einer der ersten, die wir dann kontaktieren. Und was kam dann? Vertriebsstart war plötzlich 1 Jahr später, weil irgendwas ist passiert. Es fehlte noch eine Baugenehmigung. Sie kennen das Thema ja, ne? So, und dann sind wir dann 1 Jahr später, und das war leider dann doch so häufig, dass wir uns die Kunden natürlich verärgert haben und die dann gesagt haben, Mensch, Herr Obert, jetzt rufen Sie mich schon zum 5. Mal an und wollen mich trösten. Ich habe aber leider schon bei Projekt Y reserviert und will dort demnächst kaufen. Was sind denn da Ihre Erfahrungen?
Also man kann die Kunden nicht länger als 6 Monate halten, bis auf Ausnahmekunden, die wirklich ganz unbedingt nur das und nichts anderes haben wollen oder müssen. Aber das sind ja die Ausnahmen. Die meisten haben ja schon eine Wahlmöglichkeit. Und so 3 bis 6 Monate funktioniert. Man muss in der Phase extrem transparent kommunizieren, dass man in dieser Phase ist, warum die noch dauert, wann man beurkundungsfähig ist, damit die Leute es wissen und man später nicht hinterher rennt. Wir reden auch ganz oft mit den Bauträgern immer drüber, weil die Hoffnung ist ja immer frühzeitig anzufangen, um ein Gefühl zu bekommen. Das machen wir lieber mit der Qualifizierung aus den Leads aus der ersten Öffentlichkeit. Auch da können wir sagen, wir sind noch lange nicht so weit, aber gerne nehmen wir ihr Gesuch auf. Dann können wir das Marktwissen schon holen, was man braucht. Aber dieses Versprechen, wir sind bald beurkundungsfähig, das darf man nicht geben. Und da haben wir dann auch Schwierigkeiten, wenn das zu lange dauert. Wir hatten jetzt Gott sei Dank in der Krise das Glück, dass wir meistens in diesem 3 bis 6 Monate Horizont geblieben sind und haben, glaube ich, nur ein Projekt, wo wir tatsächlich 4, 5 Monate länger wegen der Erschließungsarbeiten gebraucht haben. Den Bauträger hat es nichts gekostet. Mich hat es wahrscheinlich einfach an der Stelle die 20.000 an Portalkosten unnötig gekostet plus irgendwie 400 Stunden Mitarbeiterzeit. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, also dieses A, die Kosten dafür, aber B auch, wie hält man den Mitarbeiter gut gelaunt dabei? Denn das ist nicht die Phase, in der man irgendwie Rechnungen stellt. Und dafür muss man ein Team haben, das sich auch darauf einstellt und auch weiß, das ist auch Teil meines Jobs und das macht mir auch Spaß. Und ich freue mich lieber darauf, irgendwann einen erfolgreichen und guten Vertriebsstart zu haben, als, wie es in der Krise manchmal auch passiert ist, vielleicht kein Projekt.
7 Jahre lang sind Sie Gesellschafter von Cloudberry und haben sich seit 7 Jahren nur auf die Vermarktung von Neubauprojekten spezialisiert. Das heißt, in dem Multi-Channel-Marketing, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind über die 7 Jahre ganz, 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 ganz viele Leads reingekommen, die Sie ja wahrscheinlich alle auch gesammelt haben. Wie erfolgreich nutzen Sie diese Daten, die Sie in den letzten Jahren gesammelt haben? Sie haben ja wahrscheinlich eine Chance, einen Newsletter aufzusetzen. Vielleicht gibt es auch noch andere Punkte. Oder sagen Sie sich, Mensch, diese vor 4 Jahren generierten Anfragen, die sich mal auf Neubauwohnungen beworben haben bei Ihnen, mit denen kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Oder sagen Sie, Mensch, das ist ein Gut, das ist Gold wert, die habe ich, mit denen arbeite ich als allererstes. Also ich meine, 7 Jahre, da muss ja einiges zusammengekommen sein, Herr Dieke.
Also ist so und tatsächlich nutzen wir die auch nicht bis in alle Ewigkeit. Also ob das jetzt nur aus Datenschutzgründen ist, da ist ja so, wenn ein Kunde sagt, löscht meine Daten, dann wird er sofort gelöscht. Dann ist es so, dann wird er auch nicht archiviert, dann wird er gelöscht, so wie das Gesetz es vorgesieht. Ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, dass wir tatsächlich 7 Jahre alte Interessenten blind mit allen neuen Bauprojekten ansprechen, weil wir haben die ja immer in bestimmten Lagen. Das sind dann nicht immer die gleichen, auch wenn die Kunden sich natürlich verändern. Leute haben von vornherein aber die Möglichkeit, Newsletter bei uns zu abonnieren und die bleiben natürlich auch und die werden auch weiter angeschrieben und da haben wir auch immer mal wieder Erfolgserlebnisse daraus. Manche von den Leuten kennen die Mitarbeiterinnen dann auch schon einfach über ein paar Jahre auch und die fallen denen sowieso schon für die neuen Projekte ein oder die haben das schon mal frühzeitig fallen lassen und haben dann innerhalb dieser Pre-Sale-Phase oder Lead-Generierung dann auch schon in der CRM entsprechende Listen, wo die Leute dann auch zum Start dann wieder angesprochen werden. Aber der normale Prozess bei uns sieht so vor, dass halt nach den schnellen Kontakten in den ersten Tagen oder im besten Fall in der ersten Stunde und dem automatisierten Exposé-Versand, dass dann noch wiederholt unser Angebot kommuniziert wird, den Kunden zu beraten. Danach wird er aufgenommen in den Verteiler, wo er eingeladen wird zur Baustelle. Und das wird auch dann sehr aktiv genutzt, auch nach 4 oder 6 oder 8 Wochen. Und irgendwann nach so 3, 4 Monaten fällt man als Interessent auch daraus, weil wir möchten keinen Vollspammen. Und dann kommt man nur noch zu besonderen Ereignissen, also dem Sommerfest auf der Baustelle, dem der Nikolausbesichtigung. Da bleibt man auch drin. Und wenn man tatsächlich 1 oder 1,5 Jahre nicht reagiert, dann ist man bei uns auch raus. Wir möchten die Leute nicht nerven. Und auch wenn das mit der CRM leicht zu handeln ist, also ich will gar nicht die Leute voll spammen. Die Leute sollen das Kontaktangebot bekommen, das Beratungsangebot kommen. Wenn die es partout nicht annehmen, ist das ihr gutes Recht und dann soll das auch so sein. Das heißt also, wir schreiben nicht für ein neues Projekt quasi 7 Jahre alte Kunden einfach so ein, sondern nur, wenn die selber aktiv gesagt haben, was auch einige tun, bitte lasst mich im Newsletter drinne. Das sind auch gemischt, nicht nur Kapitalanleger, sondern auch Eigennutzer, die das gerne sagen. Und da wir frühzeitig wissen, welche Projekte kommen, haben wir oft die Möglichkeit zu sagen, in einem halben Jahr starten wir da und da. Jetzt haben wir zwar in Aachen ein Produkt, was ganz schön angelaufen ist, und wir starten mit 2 weitere Projekte dieses Jahr noch. Und wenn die Leute bei uns absagen, dann kriegen sie automatisiert diese Information und dann sagen ziemlich viele, oh ja, bitte dann Bescheid geben. Also das nutzen wir schon, aber da reden wir halt dann nicht über die 7 Jahre, sondern meistens eher über einen Bereich von 1, 1,5 Jahren.
Kommen wir mal auch zu Tools zu sprechen, weil Sie haben ja gerade auch ein CRM-Tool angesprochen, die Leute, die Sie da alle sammeln und wahrscheinlich über das CRM-Tool auch Newsletter versenden. Gibt es denn andere Tools, weil das gehört ja auch zum Multi-Channel-Marketing dazu, auch für Ihre eigene Analyse, was ja auch wichtig ist, ne? Jetzt haben wir über so viele Marketing-Maßnahmen gesprochen. Gibt es da Tools, die Sie nutzen und die Sie auch gerne weiterempfehlen würden? Oder bleibt das ein firmeninternes Geheimnis?
Nein, gar nicht Geheimnis, aber es ist ja leider so eine Vielzahl. Über die verschiedenen Kanäle muss man leider unterschiedliche Sachen zusammenführen und dann kann die CRM da ziemlich viel draus machen. Es ist aber leider immer wieder auch noch ein bisschen mit Excel nachsteuern. Also natürlich wirft Google Analytics gewisse Daten raus. Man kann mittlerweile hinter bestimmte Kampagnen wunderbar digital messen, wer ist da wie gekommen, wer hat auch geklickt und das nutzen wir nicht, aber der Tech-Manager erlaubt ja sogar zu gucken, wo sich die Maus des Interessenten aufgehalten hat während der Zeit, auf der er sich auf der Webseite beschäftigt hat. Da könnte man sich tot analysieren. Ich glaube, mit den Leads zu arbeiten, wo kommen die her und was haben die gekostet, ist so das Wichtigste, die wichtigsten Basics, die man dann wie erledigen muss. Und deswegen gibt es halt da Anbieter wie Google Analytics oder wir nutzen Matomo, die halt quasi dann auch entsprechende Daten für uns bereitstellen. Dann haben wir das Ganze natürlich aus der Software heraus auch, dass wir sehen können, über welchen Kanal kamen die Leute. Das muss man natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit versehen. Also wenn jemand bei Ihnen zum Beispiel Immowelt draufklickt und sagt, ich hätte gerne ein Exposé, dann ist es eindeutig. Ist jemand auf unserer Webseite, ist es schon nicht mehr eindeutig, weil irgendwie ist er auf die Webseite gekommen. Ging das jetzt über die Suchmaschine, ging das über das Bauschild, ging das vielleicht über eines der Portale? Das ist dann auch nicht ganz so einfach, teilweise digital auch nachverfolgbar, aber es ist nicht ganz so einfach, das zu messen. Und dementsprechend, also ja, wir nutzen Tools immer am Ende, um zu schauen, wie kann man auch dem Auftraggeber gegenüber gut reporten, wie der Stand eigentlich gerade ist mit Anfragen, um dann einen Vorlauf zu haben, wie wird es in 6 oder 8 Wochen mit Käufern aussehen oder jetzt seit der Krise und den schwierigen Finanzierungsbedingungen, wie wird es in 4 Monaten mit Käufern aussehen. Also das auf der einen Seite das, um den Vorlauf zu haben, das ist relevant, aber auch natürlich um das Thema überhaupt Anfragen, quasi Generierung, als auch natürlich Kosteneffizienz dabei irgendwie zu steuern. Also da muss man sich auseinandersetzen. Am Ende haben wir natürlich auch noch eine Excel-Tabelle, die unsere duale Studentin selbst benennen dürfte. Und es ist die ultimative Lead-Auswertungstabelle geworden. Und in die gucke ich auch tatsächlich mindestens wöchentlich, wenn nicht täglich rein.
Also wenn man das mal so alles hört, was wir in den letzten 30 Minuten gesprochen haben und viele von auch meinen Freunden da draußen immer sagen, ja, der Maklerjob, der sei ja so ein relativ einfacher Job, man schließt die Tür auf, beziehungsweise man verkauft irgendwie eine Neubauwohnung. Also ich finde, hier gehört schon ganz viel Fachwissen dabei und wir haben in 30 Minuten ja nicht alles besprochen. Wir haben von Herrn Dieke, vielen Dank, hier mal einen ganz guten Eindruck bekommen, was es eigentlich bedeutet, in der heutigen Zeit erfolgreich am Markt Neubauwohnungen zu verkaufen. Eine Frage habe ich noch. Meine Tochter überlegt jetzt gerade oder hat die Idee, weil wir natürlich einen großen Freundeskreis von Immobilienmaklern haben, möchte sie jetzt auch Maklerin werden. Was würden Sie denn einem jungen Menschen heute zu einem Tipp geben, wenn der einsteigt und gerade speziell auch in die Neubauvermarktung, der möchte sich mit einer eigenen Firma selbstständig machen, was für einen Tipp würden Sie diesem jungen Menschen mit auf den Weg geben, mit so viel Jahre Erfahrung, die Sie haben?
Bleib neugierig. Versuch, die Sachen zu verstehen, zu analysieren, in jedem einzelnen Prozessschritt, den du beeinflussen kannst, bestmöglich dich einzubringen. Und nicht die Sachen als gegeben hinzunehmen. Aus einem Produkt, was vielleicht nicht perfekt gestaltet ist, kann man die Lehre ziehen für ein neues Projekt. Oder vielleicht kann man im Produkt sogar laufend was ändern, was in der Bauphase sehr, sehr schwierig ist. Das Gleiche auch bei Ausstattung und Preis, das Gleiche bei Werbung. Insbesondere aber auch in dem, wie gehe ich mit dem Kunden um? Und das in einer viel größeren Bandbreite. Wir haben jetzt ja nur über Multichannel-Marketing über einen Teil geredet. Aber gerade das Thema Produktgestaltung, Pricing und das Thema Beratung und auch quasi bei einem Produkt, was vom Plan da ist, die Kompetenz aufzubauen. Was bedeutet jedes einzelne Wort in der Baubeschreibung, in der Teilungserklärung, im Kaufvertrag? Es ist nicht nur das Aufschließen, sei neugierig, hinterfrag die Sachen, lies sie und hol dir die Antworten, die sind ja da. Man hat die Kollegen, man hat die Chefs, man hat die Literatur oder mit einfach ChatGPT, das gibt einem auch die Antworten in einer extrem guten Qualität. Nicht als gegeben hinnehmen, denn was man gemerkt hat in den großen Krisen 2008, 2009, auch ein bisschen in dem Rahmen der Corona und vor allem jetzt, die Sachen, wo zu wenig nachgedacht wurde, wo Leute zu wenig neugierig waren, die hatten dann auch die größten Schwierigkeiten. Die Sachen, die gut durchgeplant waren, wo man vorher schon vor der Krise versucht hat, das bestmögliche Produkt zu machen, keinen Planungsabfall zugelassen hat, frühzeitig die Menschen informiert hat, das sind Produkte, die tatsächlich auch so weiter gekauft wurden. Denn der Markt, gerade für Neubauimmobilien, der wird jetzt morgen nicht weg sein. Wir haben einen riesigen Bedarf, wir haben eine riesige Nachhollücke. Da wird man auch die nächsten, wahrscheinlich eher 100 Jahre, aber ich sag mal, so weit rechne ich nicht, die nächsten 10 Jahre wahnsinnig viel tun müssen, um da gute Produkte zu liefern. Und deswegen sei neugierig. Überleg dir was und arbeite an jedem einzelnen Schritt.
Das finde ich sehr schön. Ich habe immer zum Schluss noch so eine letzte Frage, die ich dem Gegenüber immer stelle. Und bei Ihnen ist das, wenn Sie ein Neubauprojekt in einer Traumstadt Ihrer Wahl vermarkten könnten, Herr Dieke, welche Stadt wäre das und warum?
Die ganze Welt ist ja schön. Ich war vor ein paar Jahren mal in Manchester und habe mir diese große Entwicklung und Weiterentwicklung von den alten Industrieflächen, den Hafenstandorten angesehen. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Das ist auch läuft ein bisschen anders in England und in Manchester hat man das Ganze auch schon einen großen Maßstab. Und wir haben jetzt hier in Köln ja noch so einen Hafen, den Deutzer Hafen, mitten in der Stadt, gegenüber vom Dom. Jetzt wohne ich auch noch in Deutz, meine Firma ist gegenüber. Also eine solche schöne Weiterentwicklung, daran beteiligt zu sein und da mitzumachen am Deutzer Hafen hier in Köln, ich glaube, das wäre so das Schönste, was ich mir aussuchen kann.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Dieke, für das Interview.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen für das Jahr, hat ja gerade erst begonnen, ein sehr erfolgreiches Vertriebsjahr für Sie und hoffe, dass wir uns demnächst live wiedersehen.
Ich mich auch. Vielen herzlichen Dank.
In dem Sinne, Herr Dieke.
Tschüss.
Servus, tschüss.